Hey Julia und hallo liebe Hörerinnen, ich bin's Diana mit einer ganz besonderen Folge, die wir am 22. November 2025 auf dem Brigitte Style Day in Hamburg vor lauter gut gelaunten Frauen live aufgezeichnet haben. Zu Gast ist Wechseljahre-Aktivistin und Bestseller-Autorin Miriam Stein und ich lasse mich heute auch befragen von Julia und wir geben euch ein Meno-Update, also was ist passiert, seit wir mit Meno an mich an den Start gegangen sind und Miriams Buch Die gereizte Frau erschienen ist? Und was muss noch passieren? Viel Spaß beim Hören!
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Bei mir sind Miriam Stein, Diana Helfrich. Ich sag gleich noch ein bisschen was zu euch. Unser Thema heute, Meno-Welle, Meno-Bewegung. Wo stehen wir eigentlich heute? Was haben wir schon geschafft? Was ist schon gelungen und was ist vielleicht noch offen? Miriam, einmal zu dir. Longseller-Autorin habe ich jetzt gelernt. Journalistin und vor allem die deutsche Meno-Aktivistin. Ohne sie gäbe es diese ganze Meno-Bewegung so nicht. Und sie ist wie Diana, die ich natürlich auch gleich noch gebührend vorstelle, Teil der Initiative Wir sind 9 Millionen. Und deswegen diese T-Shirts, bitte schön einmal zeigen. Das ist ein meins, erklären wir später. Und natürlich, wir müssen uns eigentlich gar nicht vorstellen, wir arbeiten zusammen. Diana Helfrich, studierte Apothekerin, befasst sich seit vielen, vielen Jahren für die Brigitte und ihrer Zeit für die Brigitte Woman mit dem Thema Frauengesundheit und Wechseljahre und hat schon vor Jahren bei uns im Verlag gesagt, die Meno-Welle wird kommen. Wir müssen da unbedingt was machen. Und ich begrüße Sie natürlich ganz herzlich. Ich freue mich total, dass Sie hier sind, noch durchgehalten haben, obwohl die Luft hier jetzt schon ein bisschen dünner ist. Ich bin froh, dass ich sitze. Ich weiß nicht, wie oft Sie jetzt schon diese Treppe rauf und runter gegangen sind. Jetzt reicht's auch, ne? Jetzt sitzen wir erstmal gemütlich. Diana.
Herzlich willkommen, auch von mir.
Diana, wir sind 2022 auf Sendung gegangen. Es hat lange gedauert, bis wir soweit waren. Erzähl doch bitte mal, wie war denn damals das Umfeld in Deutschland, als wir anfangen wollten?
Also ich habe mich jetzt gefragt, wie ich das am einfachsten zusammenfasse. Und ich glaube, es war einfach so, dass so getan wurde, als gäbe es die Wechseljahre nicht. Also als würde, wenn man fest genug oder mit ausreichend Entschlossenheit sie ignoriert, dass man dann eventuell sie vermeiden könnte. Und das war irgendwie so eine Absprache, also das hat, glaube ich, haben viele Frauen gedacht, Miriam nickt. Das war auch eine gesellschaftliche Haltung. Und ich glaube, das Entscheidende oder ganz, ganz wichtig war, es gab eben total wenig Information. Da bist du mit deinem Buch reingekommen, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber es war wirklich so, bei den Ärzten wurde nicht drüber geredet, kaum dass unter Freunden drüber geredet wurde. Ich habe mit verschiedenen Frauenärzten gesprochen, die haben mir inzwischen gesagt, die Frauen haben noch nicht mal mit ihren Partnern drüber geredet. Und das führte halt dazu, dass wir ein Haufen gebildeter, toller, cooler Frauen waren, die sich um alles Mögliche gekümmert hatten, aber keine Ahnung von den Wechseljahren hatten. Null Informationen. Und ich glaube, das hat sich erst gewendet, als dann 2020 Woman on Fire kam, ne, von Sheila DeLisle, kennt, glaube ich, jeder das Buch. Mhm. 2019 im Übrigen von Katja Burkhardt, finde ich auch voll interessant. Wechseljahre, keine Panik. Ja. Allein der Titel, Wechseljahre, keine Panik, gibt's eigentlich nicht. Oh Gott, ich will doch drüber sprechen, aber keine Panik. Und dann hat's nur ein Jahr gedauert, bis Woman on Fire, alles über die fabelhaften Wechseljahre. Ne? Also das fand ich super. Ja, und davor, also als ich anfing mit der Recherche für mein Buch, gab's praktisch nichts auf Insta, nur so ein paar englischsprachige Accounts. Ne? Großbritannien, muss man sagen, ist uns in vielen paar Jahre voraus. Ne?
Ja, ich will aber jetzt auch noch erwähnen, es gab noch ein Buch, nämlich von Diana Helfrich.
das gab es dann 2021, also noch ein Jahr
das
später.
Das den vielsagenden Namen hatte, ich dachte, ich krieg das nicht.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir alle dachten, ja, diese armen Frauen, die Wechseljahre haben, aber ich doch nicht, ich krieg das nicht. Genau, also insofern das in einem Titel gut zusammengefasst. Miriam, jetzt haben wir schon angesprochen, dein Buch damals, Die gereizte Frau, da warst du bereits etablierte Journalistin, gebildet, eine Frau, die einfach in dieses Alter kam. Warum hast du dieses Buch geschrieben, Die gereizte Frau?
Ich habe das Buch so geschrieben und auch so genannt, weil ich tatsächlich in zweifacher Art und Weise gereizt war. Zum einen war ich gereizt hormonell, weil ich professionell schlechte Laune bekam, was vorher nicht unbedingt zu meinem Wesen gehörte und was mich irritiert hat. Ich fühlte mich ein bisschen, als wäre ich nicht mehr ich selber, weil ich ständig in die Luft gegangen bin und auch nie bei den Leuten, die es verdient hatten, sondern immer bei denen, die es am wenigsten verdient hatten. Mein Kind zum Beispiel oder mein Mann, die haben eigentlich gar nichts gemacht. Und ich wusste am Anfang gar nicht, was mit mir los ist. Und irgendwann nach Arzt- und Ärztinnenbesuchen und Recherchen habe ich dann rausgefunden, dass ich in der Perimenopause bin, genau wie Diana sagte. Ich wusste nichts.
Bestes Beispiel.
Nichts wusste ich.
Gibt es auch eine Meno an mich-Folge, wo Miriam das sehr toll beschreibt.
Und ich fand es so eine Frechheit. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann kam ich halt auf all diese, wie wir sagen, strukturellen Probleme, dass das nicht im Medizinstudium vorkommt, dass es keine Abrechnungsziffer gibt, dass wirklich auch Frauenärztinnen und Frauenärzte wirklich schlimmstenfalls überhaupt nicht wissen, was es mit diesen Wechseljahren eigentlich auf sich hat. Betrifft aber tatsächlich alle Frauen. Das sind in Deutschland statistisch 52% der Gesellschaft. Und das fand ich so eine Sauerei. Das hat mich so geärgert, dass die gereizte Frau beides ist, die Abhandlung meiner frühen Wechseljahre, aber eben auch die Abhandlung dessen, dass es eigentlich gar nicht geht, dass was wirklich die Hälfte aller Menschen direkt und die andere Hälfte indirekt betrifft, nirgendwo abgehandelt wird.
Ja, und ich glaube, so der Satz, der damals so am meisten gefallen ist, als noch nicht wirklich Thema war, war, ja, da muss man halt irgendwie durch. So. Und jetzt die Anschlussfrage natürlich, du hast dieses Buch geschrieben, du reist seitdem sozusagen durch die Lande und kämpfst für diese Bewegung und dass sich das vor allen Dingen strukturell ändert. Was hat sich denn geändert, was du jetzt so beobachten konntest? Bei den Frauen selbst, aber vielleicht auch ja, strukturell oder gesellschaftlich zumindest.
Ich glaube, da können wir drei eigentlich so ein bisschen in unserem kleinen Elfenbeinturm anfangen, nämlich in den Redaktionen. Was sich total geändert hat, ist, dass das Thema in den Redaktionen angekommen ist, sogar hier in Hamburg, im Hafen, im Heiligen Spiegelgebäude. Wir hatten einen Titel dieses Jahr. Es ist regelmäßig Thema in der Zeit und das ist neu. Also vorher wäre es kein Thema gewesen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, die meisten Frauentitel haben auch gesagt, unsere Leserinnen sind zu jung für die Wechseljahre. Das heißt, dass wir überhaupt darüber sprechen und dass es ein Teil des Frauenlebens ist, dass man eventuell auch mit ganz jungen Frauen besprechen kann, weil die ja tatsächlich auch irgendwann in diese Lebensphase kommen, das ist neu. Das gab es vorher überhaupt nicht. Und ich glaube, dass diese ganze Debatte, und ich habe vorgestern in der Polizeiakademie in Berlin gesprochen und da waren ganz viele Absolventinnen, die ganz jung waren, teilweise im Teenageralter. Und das war total interessant, mit denen darüber zu sprechen, weil für die ist ja das Schwangersein genauso abstrakt wie die Wechseljahre. Trotzdem gibt es halt um Schwangerschaft so viele Erzählungen. Da gibt es Romantik.
So positive Erzählungen.
Da gibt es Liebe, da gibt es das niedliche Baby und ach, ist das alles süß. Und dann wird plötzlich dieses Abstraktum, ich werde ein Lebewesen in meinem Bauch ausbrüten, wird irgendwas Schönes. Oh, da lerne ich wohl einen ganz hübschen Mann kennen und der ist ganz lieb zu mir. Und solche Erzählungen haben wir nicht über die Wechseljahre. Außer,
ja.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Und ich glaube, da sind wir jetzt auf einem guten Weg, dass wir anfangen, diese Erzählung zu ändern. Und dass wir sagen, genauso viele Frauen, wie hier heute anwesend sind, genauso viele Frauen, wie es in Hamburg gibt und in Deutschland, gibt es Geschichten über Frauen im mittleren Alter. Und das kann wirklich alles sein von oh Gott, ich komme nicht mehr aus dem Bett, weil ich so beschissen schlafe, zu jetzt bin ich selber, jetzt mache ich mal richtig einen los. Und das ist total gut, dass man das in der Gesamtheit mal anfängt zu erzählen. Da werden wir die nächsten 150.000 Jahre brauchen, bis wir das alles erzählt haben. Und das finde ich eigentlich wirklich total toll.
Diana, was würdest du sagen? Ja, das stimmt, das ist absolut wahr, ne? Eine Tür aufzustoßen zu einer neuen Art von Erzählung. Was würdest du sagen, Diana, ist noch alles passiert seitdem?
Also,
wo fange ich an?
Ich sage jetzt nur das Wichtigste, ne? Also so aus meiner Perspektive der Medizinjournalistin war erstmal eine Riesensache, dass die Jahrestagung der Menopausegesellschaft ausgebucht war. Da stand dann auf der Website, bitte fahren Sie nicht nach Frankfurt.
Genau.
Und nächstes Jahr in einer viel, viel größeren Location stattfinden wird. Also,
und das ist eine Fachtagung.
Das heißt, eine Fachtagung für Frauenärztinnen, wo sie sich fortbilden können zum Thema Wechseljahre, den neuesten Stand, die neueste Datenlage abgreifen können. Also so viel Interesse gab es noch nie. Also man muss wirklich sagen, auch die Gynäkologen, Gynäkologinnen sind aufgewacht. Also das hat sich total verändert. Dann, was ich finde, was eine super, super große Veränderung ist, die jetzt auf uns zukommt, ist das, was ja unter sozusagen Förderung von der bayerischen Gesundheitsministerin Judith Gerlach gerade Professor Marion Kichler an der TU München macht, nämlich die W1-Wechseljahre-Untersuchung entwickeln. Das ist im Grunde genommen das, was Hashtag Wir sind 9 Millionen immer gefordert hat, nämlich das, was auf Julias T-Shirt steht, 1689, das ist nämlich das, was eine Frauenärztin im Quartal abrechnen kann für Beratungen, ganz egal in welcher Lebensphase, sprich auch in den Wechseljahren, wo es einfach unter Umständen ein bisschen mehr zu besprechen gibt. Und ja, es soll jetzt kommen, und das gibt es auch in England jetzt, gerade seit ein paar Wochen ist das durch, eine sogenannte W1-Beratung/Untersuchung, wo das einfach in einem ärztlichen Zusammenhang, und das sollen auch Hausärztinnen und Ärzte machen, besprochen wird, was da passiert, und zwar bei jeder Frau, und was es bedeuten kann, aber ja auch gar nicht zwingend immer muss. Also ja. Aufklärung, ne? Im Grunde genommen das, was wir, ja, wie wir mal losgelaufen sind, ne?
Ja, und ich glaube, um das vielleicht nochmal zu sagen, für alle, die diese Wir sind 9 Millionen Bewegung jetzt nicht so mitgeschnitten haben oder gar nicht so auf dem Schirm haben, also das ist die Bewegung, die dafür gesorgt hat, erstens mal, dass das Thema überhaupt mal im Bundestag thematisiert wurde, ein Wahnsinnserfolg. Und zweitens, dass es im Koalitionsvertrag aufgenommen wurde. Also wir reden hier jetzt nicht nur von so einem gefühlten Insta-Erfolg, alle reden irgendwie drüber, sondern es ist ein politischer Erfolg. Denn auch das muss man, glaube ich, dazu sagen, die FrauenärztInnen müssen auf so eine Tagung gehen, um sich beim Thema Wechseljahre vorzubilden.
So sieht's aus.
In der Ausbildung bekommen sie diese Informationen nicht. Und wir reden von GynäkologInnen.
Also sie müssen da hingehen, sie müssen die Kosten tragen und dann müssen sie die Frauen beraten, obwohl sie Stand heute nicht dafür bezahlt werden. Das ist schon doof, kann man ja anders sagen.
Also da sind wir jetzt schon weiter. Wir haben es jetzt im Koalitionsvertrag und das ist schon so das, was man sozusagen handfest festhalten kann.
Dann ist in der Politik die Hölle los, ne? Letztendlich drei Ministerien, Bundesministerien, ne, haben Referate eingerichtet und alle wollen jetzt die Wechseljahre aus der Tabuzone holen. Finden wir super.
Wir finden es super. Man muss auch wirklich kräftig ziehen. Also man muss im Grunde so einen Rettungsring in diese Tabusoße werfen und ganz doll ziehen, weil es heißt dann immer, guck mal, jetzt wissen ja alle über die Wechseljahre Bescheid, jetzt müssen wir ja gar nichts mehr machen, jetzt können wir endlich über was anderes reden. Als wäre das ein Wellness- und Modethema, als wäre das nichts, was natürlich einfach sich durchzieht. Es gibt ja auch kein Wellness- und Modethema Schwangerschaft oder Periode.
Genau.
Ich verstehe gar nicht, warum das so festgesetzt werden muss. Und deswegen ist es eigentlich gut, wenn wir so viel darüber sprechen. Und das Interessante ist, ich bin in diesem Jahr wahnsinnig viel im ländlichen Raum und in der Provinz in Deutschland unterwegs gewesen und tritt mal einmal raus aus den Metropolen Berlin und Hamburg. Selbst in der ländlichen Region München ist es hier und da manchmal schwierig. Da ist der Dialog noch gar nicht angekommen. Und es ist wirklich so, dass es gibt sehr verständnisvolle Männer, mit denen man ganz toll darüber reden kann. Aber es gibt immer auch noch viele Männer, die einfach noch gar nicht wissen, wie sie das überhaupt in Worte fassen sollen und wollen. Und letztendlich brauchen wir die Männer. Wir wollen mit den Männern darüber sprechen. Wir sind sogar manchmal mit denen verheiratet und dann haben die ein sexuelles Interesse an dem Thema.
Und auch anderweitig Interesse.
Und vielleicht sind sie auch Chef und verlieren ständig Mitarbeiterinnen deswegen und wissen gar nicht, wie viel Geld ihnen flöten geht. Die britische Regierung hat es errechnet, es sind 30.000 Pfund. Ist es teurer, eine Mitarbeiterin aufgrund von Wechseljahresbeschwerden zu verlieren, als sie mit Maßnahmen im Job zu halten? Die Kosten errechnen sich eben dadurch, dass man eine neue Mitarbeiterin holen muss und die einarbeiten muss. Und deswegen müssen wir ganz dringend darüber reden.
Ja, Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Es gibt einfach viele Frauen, also ne, es gibt Frauen, die gehen da einfach durch und alles läuft rund, aber es gibt eben ein Drittel der Frauen, die wirklich im Grunde Symptome mit Krankheitswert haben und dann eben ihre Arbeitszeit reduzieren. Das heißt, wenn sie vorher schon weniger verdient haben aufgrund von Care-Arbeit, dann machen sie es wieder, weil sie eben so starke Symptome haben, dass sie sich nicht mehr in der Lage fühlen, Vollzeit zu arbeiten. Und das wäre vielleicht auch nochmal was, Diana, was hat sich da auf dem Gebiet der Arbeit getan?
Ja, also das ist hier auch ein Punkt, ne? Dass auf dem Thema Wechseljahre am Arbeitsplatz hat sich halt auch, also gibt's mehrere Initiativen inzwischen. Ne? Es hat angefangen mit Andrea Rumler. Eigentlich, Miriam, willst du es vielleicht erzählen? Du bist da ja viel stärker beteiligt. Also du hast mit Andrea Rumler eine Riesenbroschüre, die unheimlich gut downgeloadet wird für die Barmer Ersatzkasse, ich darf das jetzt mal aussprechen, geschrieben, ne? Menopause at Work. Und also das sind ja nicht die einzigen. Es gibt auch inzwischen mehrere Studien, die auch schon abgeschlossen sind und die ganz wertvolle Ergebnisse geliefert haben, was diese Wechseljahresbeschwerden am Arbeitsplatz eben auch machen können. Nämlich, jetzt hilf mir immer aus der Bredouille.
Also was wirklich schwierig ist an der Arbeit, wenn einem das nämlich passiert, wenn das Wort eben noch da war und im nächsten Moment aus dem Kopf verschwindet. Wo ist es hin? Eben wusste ich es noch. Und das ist natürlich schwierig, wenn man in einer großen Besprechung sitzt. Brainfog, genau. Und man ist am Präsentieren und plötzlich fällt einem das Wort nicht mehr ein. Das ist hinderlich, aber was ja so ein bisschen das Problem ist in den Wechseljahren, dass man halt um 3 Uhr morgens aufwacht, nicht mehr einschläft, 6 Uhr wieder einpennt, dann klingelt der Wecker, weil das Kind zur Schule muss. Und wie gesagt, das macht man 5-mal hintereinander und dann ist man die gereizte Frau, zumindest meiner Meinung nach. Und die UN sagt, Schlafentzug ist Folter und das wirkt sich natürlich auch auf uns an der Arbeit aus. Und ich glaube halt, dass es ganz wichtig ist, dass es zum Ersten überhaupt erkannt wird, dass diese Art von Erschöpfung und Konzentrationsproblemen tatsächlich die Leistung mindert, aber durch Entgegenkommen, durch flexible Arbeitszeiten, durch Homeoffice-Regelungen eigentlich ganz gut in den Griff zu bekommen ist. Und Frauen sind ja eigentlich, und das muss man ja auch sagen, wahnsinnig dankbar, wenn sie als solche gesehen werden. Das heißt, wenn der Arbeitgeber einfach sagt, was wünschst du dir denn, was brauchst du denn, das hilft manchmal schon.
9,4 Milliarden, ich werde es jetzt mal nachtragen, pro Jahr Euro, die das bundesdeutsche Bruttosozialprodukt sinkt aufgrund von Wechseljahresbeschwerden. Also das ist die errechnete Zahl.
Ja, überleg mal, was das im Rentenpaket machen könnte.
Ja, aber interessanterweise, ich meine, jetzt sind wir schon beim Thema, wie sprechen wir darüber, ne? Also ich hatte ein Interview mit Nina Strassner, die bei SAP dieses Programm mit betreut hat und die wirklich sagte, die haben 120.000 Mitarbeiter, glaube ich, weltweit. Und da kann man richtig sehen, um die 50 kündigen die Frauen oder reduzieren so krass, dass es ein Riesenkostenfaktor auch für dieses große Unternehmen ist. Und sie sagte, als sie angefangen hat, diese Initiativen zu starten bei SAP, haben die Frauen gesagt, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Wir wollen nicht schon wieder der Problembär sein. Eben waren wir noch schwanger und waren ein Problem. Dann waren wir Mütter und waren ein Problem. Und jetzt sollen wir irgendwie Hormonopfer sein. Kein Bock. Und da, finde ich, stellt sich so ein bisschen die Frage, wenn wir sagen, es ist jetzt irgendwie überall, ist es, ne, weil du sagtest, einige sagen, jetzt lass uns mal aufhören, jetzt wollen wir irgendwie auch mal wieder anders wahrgenommen werden. Wie sollen und wie wollen wir darüber sprechen und worum geht es eigentlich? Geht es nur um so ein Jammern oder worum würdest du sagen, Diana, was ist der springende Punkt, weswegen man sagt, wir wollen trotzdem weiter darüber sprechen?
Naja, also natürlich, weil es so wahnsinnig viele Frauen betrifft, aber vor allem, weil eine tiefe Wahrheit darin liegt, dass wir nicht an jedem Tag gleich leistungsfähig sind. Also das ist einfach eine Wahrheit, die im Übrigen nicht nur auf Frauen, sondern genauso auf Männer zutrifft. Und jeder, der was anderes sagt, hängt irgendwie einer Vorstellung nach, die uns alle gemeinsam unglücklich macht. Also insofern betrachte ich das 9-Millionen-Engagement auch irgendwie als ein Engagement einfach für eine bessere Welt, wo nicht jeder die ganze Zeit 100% liefern muss. Also ich glaube, da müssen wir alle hin. Da wollen wir auch alle hin.
Ja,
danke.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das geht den Männern nicht anders. Und ich glaube einfach, interessanterweise habe ich für den Leitfaden ein Interview mit einem Kommunikationsexperten, ganz wichtig, einem Mann geführt. Wie spreche ich denn jetzt mit meinem Chef über dieses wahnsinnig komplizierte Thema? Und der war Leistungssportler früher.
Aha.
Und das Interessante ist immer, wie kriegen Leistungssportler das eigentlich hin, punktuell Höchstleistungen zu bringen? Fasziniert mich überhaupt. Und der sagte halt, durch gezieltes Training und durch Ruhepausen. Also im Grunde professionelle Pausen, stelle ich mir super vor, man liegt also professionell irgendwo rum und macht eine Pause, weil man den Körper erholen muss, damit er dann genau in dem Moment so leistet, wie man das halt im Profisport machen muss. Und ich dachte, das ist doch eigentlich eine so super Sache für uns Menschen.
Für alle.
Für alle, ja. dass man eben gar nicht unbedingt am Tag vor der Präsentation bis tief in die Nacht schreiben muss, dann kommt man nämlich mit einem Tunnelblick morgens in die Arbeit, sondern dass man lernt, tatsächlich Pausen zu machen und vor allem sich selber zu vertrauen. Das ist ganz gut. Aber ich wollte noch ganz kurz zu Julias Frage mit den Menschen, die jetzt sagen, oh Gott, wir pathologisieren die Frauen. Ich glaube, dass wir als Frauen immer noch lernen müssen, dass 9 Millionen Frauen 9 Millionen Meinungen sind. Und man hat über Jahre gedacht, wir Frauenzimmer, wir sind alle gleich. Und ich glaube halt, das ist nicht so. Und deswegen glaube ich, dass die sehr, 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 sehr heterogene Frauengruppe einfach lernen muss, dass wir unterschiedliche Meinungen haben und dass das in Ordnung ist.
Das ist übrigens auch neu, ne? In der Camino-Bewegung.
Genau.
Ne?
Das ist nicht so.
Früher hat man dieses gemeinsame Ziel, es muss besser werden und Menschen müssen mehr wissen darüber. Und jetzt merkt man, dass doch unterschiedliche Spieler unterschiedliche Meinungen haben.
Ja, und man wird sich überzeugen, als gäbe es eine Wahrheit. Es gibt nicht eine Wahrheit. Die Wechseljahre sind halt so vielfältig, wie ihr hier draußen seid. Jede von euch erlebt sie anders. Und das ist doch eigentlich auch schön, dass wir trotzdem verbunden sind in diesem Körper, der so wunderbare, lustige Sachen macht, wie Hitzewallungen und so. Und warum glauben wir eigentlich, dass wir jemanden anders davon überzeugen müssen? Ich finde, wir sollten alle gehört werden. Wenn wir das in der Politik machen, dann sollten wir für Frauen, für Menschen Politik machen. Und das heißt eben, wir sind alle angreifbar. Wir sind eben keine Maschinen. Und jede Studie, ich meine, es gibt so viele Studien über Arbeit. Wir wissen, die besten Umsätze machen diverse Teams, die viele Pausen machen. Ja.
Ja, ich finde vor allen Dingen auch, es geht ja jetzt auch gar nicht nur um die Frage, sollen alle ständig drüber reden? Also selbstverständlich ist das was sozusagen jedem selbst überlassen ist. Ich glaube, worum es ja auch dieser Initiative oder uns jetzt auch vom Podcast geht, wann immer wir darüber reden, ist, dass die Frauen einfach Zugang zu Informationen bekommen, die sie vorher nicht hatten. Mhm. Und dann kann natürlich jede selber entscheiden, ob sie dann mit ihrer Chefin oder ihrem Chef drüber sprechen möchte und sagen möchte, übrigens, das ist bei mir gerade die Lage, aber zumindest mal zu wissen, was los ist, wenn ich mit 40 auf einmal nicht mehr schlafe, helps, würde ich sagen. Und das ist so, finde ich, eigentlich das Wichtigste, dass man nach diesen Jahren, in denen wir jetzt senden, seit 3 Jahren, wirklich deutlich feststellen
kann. Hat sich total verändert.
Zumindest das Wissen sich, es ist vorhanden.
Der Zugang ist da.
Genau.
Man muss sich trotzdem noch dafür interessieren.
Genau, man muss
an
halt mehr nur an mich
kommen,
hören,
dass man sich dem Thema zuwendet. Und wir werden nicht gerade dazu aufgefordert, ne? Also so gesamtgesellschaftlich betrachtet. Und man muss sich das auch irgendwie drauf schaffen, ne? Zum Beispiel, indem man Menno an mich hört. Also ich will nur sagen, man muss sich schon damit beschäftigen. Es fliegt nicht zu einem und die Strukturen sind ja auch noch nicht da. Wenn es dann mal eine W1-Beratung gibt, die Ärzten abrechnen kann, dann wird sie das von selbst ansprechen. Dann haben wir, ist das eine Riesenveränderung.
Total. Ich weiß, die Katrin Schaulich, die ganz häufig schon bei dir zu Gast war, Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft, hat sich mal zu dem Satz bei Diana im Gespräch verstiegen, wenn deutsche Frauen hormonell gut eingestellt wären, dann könnten 80% der Frauen aus Burnout-Kliniken nach Hause gehen. Und da habe ich schon gedacht, okay. Also das ist diese Wahrnehmung der eigenen Erschöpftheit, dass das auf einmal einen medizinischen Grund haben könnte, gegen den man was machen kann, wo man eben nicht einfach nur durch muss. Ne?
Das naja, und zwischen, oh Gott, was ist eigentlich los und mir geht es nicht gut und Burnout-Klinik ist ja eine lange Reise.
Ja.
Und keine schöne. Ne?
Nee. Also. Genau. Aber ich will noch eine Sache sagen, Diana, die ich wirklich Diana verdanke. Wir haben nämlich am Anfang so ein bisschen diskutiert, ob wir diesen Begriff mittelalte Frau mögen. Also nein, Diana fand ihn von Anfang an toll. Und das ist auch eine Sache, die ich interessant finde jetzt in Bezug auf dein zweites Buch. Du hast nämlich gesagt, ich habe gedacht, mittelalte Frau klingt irgendwie alt, das wollen wir nicht.
Ich bin auf Widerstand gestoßen in der Redaktion.
Ja,
das Wort war nicht wohlgelitten.
Genau, und dein Argument war, wir stoßen damit halt einen Raum auf mit diesem Begriff zwischen jung und alt. Und ich weiß noch, als ich jung war, gab es für mich diesen Raum nicht. Es gab, ich bin jung und alles darüber ist irgendwie gefühlt alt.
Aber das ist genau dieses, die Wechseljahre nicht, ne? Es gab die nicht.
Na, genau,
für uns in unserer Wahrnehmung, da war nicht dieser Raum. Hat auch was mit Lebenserwartung zu tun, aber der war nicht da.
Gestern war ich auf einem gynäkologischen Kongress und da hat ein Mann, ein Gynäkologe, mir eigentlich einen total guten Hinweis darauf gegeben, warum das mittlere Alter und die Wechseljahre eigentlich gesellschaftlich so ein Tabu sind. Und zwar, wir sind ja hier im protestantischen Teil Deutschlands, aber sie erzählte mir, dass der Katholizismus Sex nur zur Vermehrung gestattet. Ja, das heißt, man hat nur Sex, um Kinder zu machen. Entschuldigung, anwesende Kinder. Aber das heißt ja, wenn wir keine Kinder mehr machen können, dann haben wir tatsächlich keinen Sex mehr zu haben. Dann hat man keinen Sex mehr mit uns, umgekehrt.
Ja, genau.
Ja. Und das erklärt natürlich diese seltsame Vorstellung, dass man keine Frau mehr ist. wenn die Menopause durchschritten ist. Da war ich total dankbar, ehrlich gesagt, dass mir das mal jemand so deutlich gesagt hat, weil das ja immer dieses, wir reden nicht darüber, weil dann ist man ja nicht mehr sexy und keine Frau mehr. Ja, Bullshit, kann ich nur sagen. Und wenn man dann aus dem Tunnel wieder raustritt, dann ist man die verrückte Alte, dann ist man eine liebe Oma, dann ist man National
Treasure. Genau, da hat man es geschafft, da darf man alles sagen.
Dann hast du wieder Rollen und in diesem mittleren Alter gibt's eben keine Rollen. Und es gibt eine neue Serie in Großbritannien über eine Mädchenband oder beziehungsweise über einen Haufen Frauen, die eine Mädchenband hatten in der sogenannten Riot Girl Phase. Das gab's mal irgendwann in den 90ern, das waren Punkfrauen. Das ist eine Erzählung von, wir bringen die Band wieder zusammen.
Ach ja, okay.
Und die Serie heißt Riot Women. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Vorstellung. Warum glaubt man eigentlich, dass alles, was man so als Girl gemacht hat, ne, das kann man dann als Woman nicht mehr machen? Das ist doch Quatsch.
Ja, wenn man dann schon die zweite Pubertät hat, nur rückwärts, dann darf man auch wieder, finde ich. Also das ist ja das Gute.
Das ist eigentlich der beste Augenblick, um eine Punkband zu gründen.
Ja, ich finde auch. Die neuen Blues Girls sozusagen. Aber ich meine, damit haben wir es auch schon angestoßen. Also meine Empfindung ist, es gibt inzwischen wesentlich mehr Frauen, die tolle Role Models sind. Ich meine, zwei saßen hier jetzt gerade in den Talks davor. Also ich habe schon das Gefühl, es hat sich ein bisschen gewandelt, dass auch diese Frauen mehr auf Bühnen sitzen und man sie irgendwie mehr wahrnimmt. Wir bei Meno an mich haben ja zum einen diese wirklich unglaublich tollen und tiefen Folgen von Diana, die sich mit den Medizinthemen befassen. Von Frauenärztinnen auch ganz viel gehört, die übrigens ihre Flyer in ihrer Praxis auslegen, also unsere Flyer, damit sie nicht selber für 16 Euro irgendwas aufklären müssen. Aber wir wollten ja vor allen Dingen auch andere Themen, die in der Lebensmitte noch dazukommen, also nicht nur die medizinischen. Und was ist da bei dir noch gekommen? Was hat zum Beispiel zum zweiten Buch geführt? Also was sind so die Dinge, die dich dann auch noch beschäftigt haben? Und ja, du darfst zwischendurch eine Pause machen und trinken.
Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, warum eben immer Girl? Warum gucken wir immer nach unten? Warum ist die Jugend das, was im Grunde Trends macht? Und wir wissen ja alle, wir werden ja nicht nur als Frauen, sondern auch als Gesellschaft weiser, ne? Die ganze Gesellschaft. Und trotzdem gucken wir immer weiter auf die jungen Menschen. Und das ist, als würde man sich so selbst kasteien. Was ist denn da noch? Und früher hieß es doch immer, dass die Weisheit die höchste Traube der Menschheit ist, die hängt da ganz oben. Und wenn ich die erreicht habe, bin ich super. Und jetzt ist es irgendwie nichts mehr. Und das finde ich schade. Ich muss jetzt mal ganz kurz was sagen.
Gerne.
Hier sitzt eine Dame in der ersten Reihe, die einen wahnsinnig hübschen Rock anhat und eine weiße Strumpfhose und schwarze Schuhe. Ich möchte ihr Outfit unbedingt loben. Sie sehen super aus. Und genauso wünsche ich mir das im Grunde. Sie sehen fantastisch aus. Wunderbare Haare und alles. Und das ist halt so ein Outfit, wo man sagen würde, das ist doch mädchenhaft. Ne? Das ist doch nicht altersgemäß. Und das halte ich halt für Quatsch. Und eine sehr attraktive, weise Frau kann hervorragend diesen wunderbaren Minirock tragen. Sieht fantastisch aus.
Sie müssen jetzt nicht aufstehen, keine Angst.
Ja, genau. Ja.
Ich meine, wow, oder? Wow, kann ich nur sagen. Und das Selbstbewusstsein, finde ich, sollte sich einfach durchsetzen. Wenn sie sich so fühlen, dann ist das so. Und dann wird das eine Weisheit und dann ist es fantastisch. Und ich glaube, diese Limitierung, die irgendjemand mal irgendwo aufgetan hat, irgendwie, ne, Sex hat man nur zum Kinderkriegen, deswegen mit der ollen Schachtel nicht mehr, ne? Das ist ja, wir sind im KI-Zeitalter. Wieso reden wir noch über sowas? Ja,
aber es ist noch drin. Also ich weiß, meine Tochter, die übrigens da sitzt, hat irgendwann zu mir gesagt, Mami, das T-Shirt ist aber nicht für dich, oder? Ich wollte mal irgendeins kaufen. Ich glaube, es hatte irgendwie Tarnmuster oder sowas drauf. Ich sagte, doch, warum nicht? Und ich erinnere mich, ich bin auf dem Dorf groß geworden und da waren sehr viele Frauen, noch ostpreußische Flüchtlingsfrauen. Und da wurde wirklich ab Mitte 50 wurde keine Klamotte mehr gekauft. Lohnte sich nicht, ne? Also das ist schon sehr, sehr anders gewesen als heute.
Aber jetzt muss man mal sagen, wir leben auch heute mal locker 10-12 Jahre länger, ja, als wir Kinder waren. Ne? Also das, glaube ich, hat dieser ganzen Bewegung auch einen Teil des Rückenwinds verliehen, dass da einfach so ein Raum aufgegangen ist, so viel Zeit, die uns geschenkt wird und die wir gestalten können und dürfen. Ne?
Ja, und das Geschenk willst du doch nicht damit verplappern, dass du die ganze Zeit denkst, ach, wäre ich doch jünger, ach, hätte ich doch schönere Haut, ach, wäre ich doch
deswegen finde
dünner.
Ich Mittelalt, das Wort Mittelalt.
Genau, deswegen
das
Mittelalt.
Und ich liebe es.
Aber stell dir mal vor, du liegst im Sterbebett und denkst dir so, jetzt bin ich, keine Ahnung, 96 Jahre alt geworden und davon habe ich irgendwie 60 Jahre damit verbracht zu denken, ich bin alt und
das
fett.
Genau das meine ich.
Sorry, das ist doch Verschwendung. Ja? Das
so
ist
sieht's
einfach
aus.
Eine unfassbare Verschwendung.
Ich möchte aber noch eine Sache loswerden, die mich wirklich beschäftigt und alle, die ich hier sozusagen jetzt kriegen kann, die nehme ich beim Schlawittchen. Wir gucken uns natürlich immer an, wie werden die Folgen gehört, welche Folgen kommen gut an und so weiter. Und wir werden nach wie vor, obwohl es uns schon so lange gibt, erstaunlich gut gehört und immer noch gibt es scheint so eine Fangemeinde zu geben. Besonders gut gehört werden wir bei den Folgen, wo es irgendwie darum geht, so
10
im Januar,
Kilo weniger.
10 Kilo weniger, doppelte Hörer. Und bei den Folgen Altersvorsorge muss ich ein bisschen schimpfen.
Also, nein, schimpfen ja nicht.
Nein, aber im Sinne von, wir wollen wirklich ermuntern, sich diesem Thema zuzuwenden. Denn ja, wir leben länger als früher. Das heißt, wir brauchen auch mehr Geld.
Mehr Geld.
Let's name it. Und wir sollten uns darum kümmern. Die Brigitte Academy bietet dazu tolle Sachen an. Wir haben das Thema immer wieder. Und ich kann nur sagen, uns als Marke liegt es wahnsinnig am Herzen, dass wir uns natürlich schön machen, natürlich schön fühlen, aber uns auch schlau machen und unabhängig machen, gerade in dieser Lebensmitte, die wir jetzt zu fassen haben. Denn jetzt können wir es noch.
Unbedingt. Man hat die Kapazität, da hast du total recht. Und gerade mit dem Geld ist es interessant, weil man immer Angst hat als Frau. Nee, damit kenne ich mich nicht aus, das habe ich nicht gelernt und so weiter und so fort. Und ich glaube, eigentlich müssten wir uns ja, wie junge Menschen sagen, nochmal so richtig challengen, ne? Zweite Pubertät. Und ich glaube, man kann sich da noch einiges drauf tun. Und das ist ja super toll, weil dann, man soll ja neue Sachen lernen, neue Sprachen. Ne?
Und wir können es auch, ne?
Und das ist eigentlich toll. Und ich glaube, dass man auch im Dialog, ehrlich gesagt, total viel lernen kann. Und ich sehe das wirklich als eine große Chance. Und lasst uns doch zusammen die Geschichten erzählen. Wir schreiben die jetzt neu.
Ab jetzt.
Und das ist gar nicht so abstrakt und verrückt. Und letztendlich, und das ist vielleicht was, und das habe ich erst gelernt in der Auseinandersetzung mit den Wechseljahren, dass wir alle schon als Eizelle im Fötus unserer Mutter im Mutterleib der Oma sind. So, verstanden?
Ja.
Die Oma.
Matrioschka. Das Matrioschka-Prinzip.
Ach ja, das stimmt.
Ja.
So. Toll.
So verbunden sind wir alle miteinander. Mhm.
Ja, und auch irre, dass wir ab Geburt altern, ne? Also, dass unsere Eizellen im Grunde, ja.
Das ist aber nicht besonders schön.
Nein, also, das fällt mir dazu. Ich finde, das bringt das Thema Wechseljahre halt auch so gut auf den Punkt, weil es ist eigentlich ein Prozess, der das ganze Leben läuft.
Und nicht da beginnt.
Dieses, oh, jetzt bin ich in den Wechseljahren, sondern jeden Tag passiert da was.
Bevor es weitergeht, hier einmal Werbung in eigener Sache. Ab sofort bietet die Brigitte Academy in ihrer Weihnachtsaktion Gutscheine mit 20% Rabatt auf alle Academy Online-Kurse an. Verschenk etwas, das wirklich bleibt. Denn die Brigitte Academy bietet dir hochwertige Online-Kurse in ganz verschiedenen Themenbereichen, flexibel, wissenschaftlich fundiert und von Expertinnen begleitet. Fitness, Gesundheit, Beauty, Finanzen. Die Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Diana, was kommt nach Hashtag 9 Millionen. Was kann jetzt noch kommen? Denn möchte ich von dir jetzt wissen. Sag mal eben schnell.
Naja, also W1, ne? Super wichtig. Wechseljahre im Curriculum für Medizinstudenten.
Oh,
also
ja.
Ich habe ein Medizinlehrbuch aus meinem Pharmaziestudium. Da bricht das Lehrbuch beim weiblichen Zyklus ab. Kapitel Hormone, weiblicher Zyklus, Ende der Durchsage. Das darf nicht sein. Ne?
Wir brauchen die Abrechnungsziffer.
Wir brauchen die Ziffer.
Das ist ja 16 Euro, irgendwas steht hier drauf, wer es noch nicht lesen konnte. So viel kriegt ein Arzt, wenn er über das Thema Wechseljahre spricht.
Ich glaube, wir müssen einen Verein gründen, oder?
Na, was ich ja gerne machen würde, ist, eigentlich sind wir ja 48 Millionen. Und ich finde halt, dass viele Frauen, habe ich festgestellt, im mittleren Alter haben das Gefühl, sie haben keine Stimme mehr. Nicht in ihrem Freundeskreis, in ihrer Gesellschaft und politisch nicht mehr. Und ich finde, wir sind da eigentlich mit den 9 Millionen ganz weit vorne. Wir haben offensichtlich eine Stimme. Wir dürfen in dieser Demokratie mit den Wechseljahren in den Bundestag gehen. Wir wurden sogar gehört. Wir sind in den Koalitionsvertrag gekommen. Und können wir das nicht als Inspiration nehmen, für unsere Bedürfnisse, für unsere Wünsche einzustehen, auch politisch? Und ich kann wirklich nur sagen, wir hatten eine Debatte im Bundestag im vergangenen Jahr über die Wechseljahre. Die AfD interessiert sich nicht für ihre Gesundheit.
Ja. Das überrascht mich jetzt.
Das ist leider wirklich so.
Das heißt, wir gehen in ein Zeitalter, in eine Zeit hier, wo wir als Frauen im Grunde, als wir sind 48 Millionen oder wie viel wir sind, ich habe die Zahl nicht ganz genau im Kopf, eigentlich zusammenstehen können und sollten. Und das würde ich mir eigentlich wünschen. Dass wir halt sehen, wir haben diesen Körper, der ist leider unterforscht. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir gesund bleiben. Und vielleicht kann man da einfach gucken, was wir jetzt gelernt haben, Susanna und ich, gesunde Frau, gesunde Gesellschaft. Wenn wir als Frauen gesund und fit sind, dann bringen wir die Gesellschaft nach vorne. Und das könnte doch eigentlich ein
Mehr kann nicht kommen. Mehr kann nicht kommen.
Danke für dieses wunderbare Schlusswort, liebe Miriam.
Danke dir sehr fürs Kommen, Miriam. Wir beide bleiben einfach dran. Wir machen weiter.
Wie wir bleiben
danke
Kontakt.
Ihnen fürs Kommen. Ja, und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens und viel Spaß hier heute noch.
Dankeschön. Tschüss.